Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schön, dass ihr dabei seid. Ich stelle euch inspirierende Menschen vor, die mit Mut, Offenheit und Kreativität unser Staatswesen transformieren. Ganz nach dem Motto: Wir sind der Staat. Und bevor wir loslegen mit dem Podcast, möchte ich euch gerne darauf hinweisen, dass am 2. Oktober das allererste Mindshift-Festival stattfindet, und zwar international in Wien. Wir werden den Staatssekretär Pröll dabei haben aus dem Bundeskanzleramt. Wir werden die CIO aus Linz dabei haben, den LKA-Präsidenten aus Baden-Württemberg dabei haben. Es wird so fantastisch. Also bitte, wenn du irgendwie im Süden Deutschlands unterwegs bist, in Wien bist und hier zuhörst oder in der Schweiz, buch dir jetzt ein Ticket. Ich verlinke unten in den Shownotes. So, und jetzt geht's gleich zu unserem Podcast. Ja, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute haben wir mal jemanden zu Gast, der ist nicht so ganz mein Beuteschema, aber wenn ihr ihn gleich kennenlernt, werdet ihr merken, er ist natürlich zu 100% mein Beuteschema und wir haben uns komplett ineinander schockverliebt. Ich glaube, professionell natürlich, ich darf das so sagen. Es ist der ehemalige Bezirksbürgermeister von Marzahn-Hellersdorf. Das ist also dieser Bezirk, da kennt man ja Cindy aus Marzahn und so, da kriege ich jetzt bestimmt gleich Schimpfe, wenn Stefan Komos, so heißt nämlich mein Gesprächspartner, wenn ich jetzt hier Cindy aus Marzahn erwähne, weil da gibt es natürlich noch viel, viel mehr und da fragen wir ihn auch gleich. Und dann ist er Geschäftsführer geworden von der 4K-Konzept-Gesellschaft für Projektentwicklung. Trainer und Berater der Landesverwaltungsakademie Berlin ist er auch noch und er berät eben auch andere Behörden. Deswegen ist er natürlich doch in mein Spektrum gekommen und kennengelernt haben wir uns auf einem Panel der IHK in Berlin. Und dann haben wir uns zum Mittagessen getroffen und es war eins der schönsten Mittagessen, die ich je hatte. Und jetzt enthalte ich ihn euch nicht mehr länger vor. Stefan Komos, the floor is yours. Sag doch noch ein paar Worte zu dir und ja, wie wir zueinander gefunden haben. Und das ist ja ein Podcast für die Verwaltung von der Verwaltung und warum du hier eigentlich mit dabei bist.
Hallo Dorit, danke für die wunderbare Anmoderation. Da wird es schwer werden, diesem Lobeshymnen gerecht zu werden. Ich werde mich trotzdem bemühen. Wer bin ich und was habe ich mit der öffentlichen Verwaltung zu tun? Ich habe 16 Jahre gearbeitet als Geschäftsführer in einem Unternehmen, der Personalentwicklung und der beruflichen Weiterbildung. In meiner kärglichen Freizeit bin ich immer brav in meine Ortsgruppe der Sozialdemokratie gegangen und nach 16 Jahren hat sich dann tatsächlich die Möglichkeit ergeben, ich bin gefragt worden von der Parteispitze, ob ich nicht hauptberuflich in die Politik, nämlich in die Bezirkspolitik gehen will, und ich hatte mich nach einer Nacht darüber nachdenken entschieden, das ist nochmal nach 16 Jahren beim gleichen Unternehmen eine interessante Herausforderung. Wie du völlig richtig gesagt hast, war ich dann 10 Jahre hauptberuflich in der Politik. Freitag, den 11.11.2016, bin ich ausgeschieden und am Mittwoch danach habe ich dann die genannte Firma gegründet. Sodass ich ein Mensch der drei Welten bin. Ich kenne die Welt der Politik seit über 35 Jahren, die Welt der öffentlichen Verwaltung 10 Jahre und die Welt der Unternehmerschaft seit über 25 Jahren. Und was ich heute tue, ist, diese Erfahrungen aus drei Welten zusammenzuführen zu interessanten Lösungen für alle Beteiligten.
So, und jetzt alle, die aufmerksam diesen Podcast hören, wissen genau, Stefan ist komplett mein Beuteschema, weil Verwaltung und irgendwie auch draußen und ein bisschen Politik und das Ganze gepaart, finde ich, mit jemandem, der wirklich Herz und Verstand zusammenbringt. Das werdet ihr auch in diesem Interview mitbekommen, wie leichtfüßig Stefan die Dinge miteinander verbindet. Und deswegen fragen wir ihn gleich mal, weil man weiß das nie bei Stefan, was machst du denn jetzt eigentlich gerade? Was beschäftigt dich?
Mich beschäftigt in der Tat gerade das ganz wichtige Megathema Sondervermögen. Wie ihr vielleicht alle mitbekommen habt, hat die gegenwärtige Regierung mit ihrer Mehrheit im Bundestag, noch bevor der neue Bundestag zusammengetreten ist, unsere Verfassung geändert. Zweimal hat das Grundgesetz eine Veränderung erfahren, einmal für das Sondervermögen Infrastruktur und einmal für das Sondervermögen Verteidigung. Vielleicht darf ich ganz kurz sagen, was sich dahinter verbirgt. Hinter dem Sondervermögen Infrastruktur verbirgt sich eine riesige Summe von 500 Milliarden, die über 12 Jahre verteilt werden. Und dort hat es eine Aufteilung gegeben, 300 Milliarden über den Bund für verschiedene Aufgaben, 100 Milliarden bekommen die Kommunen und 100 Milliarden gehen in den Fonds für Klima und Transformation. So haben wir die ersten 500 Milliarden und dann gibt es einen unglaublichen Zustand für die Verteidigungsfähigkeit, ein in sich von Laufzeit und Höhe unbegrenzte Ermächtigung für die Bundesregierung, finanzielle Mittel aufzunehmen auf dem Kapitalmarkt und für die Landesverteidigung auszugeben. Wir schätzen mal, dass das jährlich irgendwo, das steigert sich jetzt jedes Jahr, zwischen 50 und 150 Milliarden sein werden. 150 Milliarden werden um 2029 zusätzlich zu den Mitteln aus dem Haushalt erreicht werden. Das ist die politische Rahmenbedingung. Und was mich beschäftigt ist, wie komme ich als Unternehmen in welcher Branche mit welchen Angeboten zu Beauftragungen finanziert aus den beiden Sondervermögen?
Was bedeutet das jetzt erstens für die, also für die Verwaltung aus deiner Sicht? Und was bedeutet es zweitens für Unternehmen und Dienstleister? Weil hier hören, glaube ich, auch viele Dienstleister und Unternehmen zu, die sehr nah an staatlichen Leistungen und Themen arbeiten. Und beides sind ja Zielgruppen, die potenziell mit diesem Sondervermögen zu tun haben und die zweite davon auch daran partizipiert.
In der Tat ist es so, öffentliche Verwaltung wird dann demnächst gefordert sein, diese gigantischen Mittelbeträge auch tatsächlich in die Verausgabung zu bringen, in Ausschreibungen, über Vergabeverfahren an Unternehmen zu bringen, die die politisch gewünschten Leistungen erbringen können. Das ist für das Sondervermögen Infrastruktur schon relativ weit. Es gibt eine Anlage zum eingereichten Bundeshaushalt 2025. Da steht drin, wie viel Geld in diesem Jahr sogar noch ausgegeben werden soll und für welche Arten von Tätigkeiten. Dann steht da beispielsweise drin, Krankenhäuser. Krankenhäuser, Investitionen in Krankenhäuser sollen mit 1,2 Milliarden noch 2025 entsprechend finanziert werden. Sogenannte mittelbewirtschaftende Stelle ist dann das Bundesministerium für Gesundheit. Die kümmern sich darum, um diesen Titel im Bundeshaushalt. Und jetzt ist man gerade dabei, einmal den Bundeshaushalt mit der Anlage zu beschließen, aber eben auch parallel dann zu sagen, wie verteilen wir das Geld? Kriegen die Länder das Geld? Kriegen die Krankenhäuser das Geld? Geht es über den Bund? Da müssen die Verfahren, die dann von der Zuständigkeit bestimmt sind, geregelt werden. Und da ist vieles parallel im Moment im Gange. Aber wir wissen, 1,2 Milliarden Euro sollen in diesem Jahr noch in die Krankenhäuser investiert werden. Das heißt, Investition bedeutet in jedem Fall Bauen, Neubau, Sanierung, eventuell auch Ausstattung von solchen Gebäuden. Und jetzt sind natürlich alle Unternehmen, die schon mal ein Krankenhaus saniert oder gebaut haben, absolut interessiert zu wissen, wie komme ich an einen Teil dieser Zusatzgelder.
Und was du jetzt machst, das hast du mir vorhin erzählt, ist, dass du Unternehmen berätst, wie sie an diese Gelder rankommen. Und gleichzeitig bist du ja auch Trainer für die Verwaltung. Also du könntest im Grunde genommen auch die Verwaltung beraten, wie sie ihre Prozesse so steuern, dass das Geld möglichst schnell auch an die Unternehmen kommt. So eine Situation hatten wir ja auch während Corona so ein bisschen, ne? So im abgeschwächten Fall, als es um Corona-Hilfen ging. Kann man das vergleichen?
Ich glaube, das kann man sehr gut vergleichen. Man kann es im Übrigen auch sehr gut vergleichen mit der Zeit nach der Wiedervereinigung 1990 folgende. Es sind im Moment unfassbar interessante Wege der Vergabe beispielsweise möglich oder zeichnen sich ab, weil wenn du in 2025 noch Geld ausgeben willst, dann geht das nicht in den klassischen Vergabeverfahren. Die dauern viel, viel länger als das, wenn im September ein Bundeshaushalt beschlossen wird, bis Dezember auch nur ein einziger Euro ausgegeben werden kann. Das heißt, Verwaltung arbeitet tatsächlich an der Erleichterung von Vergabeverfahren, was dann auch europäisch abgestimmt werden muss, dass man mit der Zustimmung der Europäischen Union seine Vergabeverfahren zu der Verausgabung aus diesen beiden Sondervermögen verändert, sprich erleichtert. Viel, viel schneller eine Entscheidung über, wer ist würdig, kompetent und fähig, entsprechende Leistungen zu übernehmen, zu treffen. Das ist eine ganz spannende Entwicklung. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin bisher nur für die Seite der Unternehmen tätig, da aber sehr, sehr vielfältig. Für Behörden bin ich noch gar nicht tätig geworden. Das liegt nur daran, weil die vergessen haben, mich zu fragen.
Du hast ja gar keine Kapazitäten mehr, Stefan. Du bist ja schon komplett ausgebucht eigentlich. Nein, das stimmt nicht ganz, weil du arbeitest ja daran, dass du ja dich skalierst, wie man so schön sagt, ja, dass du deine Leistung digital vielleicht in die Fläche bringst. Aber in der Tat ist es wichtig, dass die Behörden die Prozesse auch richtig aufsetzen. Gibt's denn, hast du da irgendwelche Tipps vielleicht, die du hier schon mal loswerden willst, wie man das Vergabeverfahren einfach gestaltet, wenn du sagst, wir sind eigentlich historisch an einem Punkt, den hatten wir jetzt in der jüngsten Geschichte der Bundesrepublik dreimal, nach der Wiedervereinigung, während Corona und jetzt, ist ja schon fast historisch, kann man ja schon fast sagen. Was ist denn da vergaberechtlich mehr möglich? Ich liebe Vergaberecht, deswegen hast du jetzt leider das falsche Stichwort gewählt und deswegen muss ich dazu eine Frage stellen. Ich habe dazu schon mal einen Podcast gemacht. Was ist denn jetzt eher möglich als sonst? Und hast du dann einen kleinen Tipp einfach so für die Kolleginnen und Kollegen, die zuhören?
Also, das ist eine sehr gute Frage. Zum einen muss man natürlich sagen, bei aller Begeisterung über Vereinfachung und Beschleunigung von Vergabeverfahren, es muss ein rechtlich gebundenes Verfahren sein, ein Verfahren, das transparent und nachvollziehbar ist, und es darf nicht in den Geruch der Mauschelei kommen und der vielleicht politisch oder mit anderen abwegigen, nicht angemessenen Gründen verbundenen Vergabeentscheidungen. Das muss man zum einen sagen. Zum anderen muss man eben sagen, in vielen Jahrzehnten Bundesrepublik ist das Vergabeverfahren immer komplizierter geworden. Es ist ja auch europäisch ganz stark dominiert. Das heißt, es ist europäisch geregelt und national geregelt, im Wesentlichen aber sogar europäisch. Das heißt, man muss auch berücksichtigen, dass man immer noch nicht sozusagen alle EU-Vorgaben über den Haufen schmeißt und sagt, wir haben jetzt ein nationales Problem und wir lösen es zu Lasten der europäischen Vereinheitlichung von Vergabeverfahren. Das wäre der zweite Tipp. Und dann wäre unbedingt der Tipp, und da kann man national fast mehr machen als im Vergabeverfahren, beispielsweise Sanierung oder Neubau von Krankenhäusern. Wenn es einen Zuschlag gibt, Krankenhaus XY bekommt einen Ergänzungsbau, dann ist damit ja immer noch nicht der Bau ermöglicht, sondern dann beginnt die Planung und die Genehmigung. Und da würde ich jetzt unbedingt sagen, Leute, denkt nicht nur daran bis zum Auftrag, sondern bis dieser Auftrag in die Umsetzung geht und beispielsweise gebaut wird. Das heißt, du kannst sehr stark beschleunigen die Genehmigung von Bau, die Erteilung von Baugenehmigungen. Und deshalb wäre das der dritte Tipp, nicht nur an die Finanzen und Beauftragung denken, sondern tatsächlich den Prozess bis hin zur Umsetzung sich anschauen und zu sagen, im Moment von dem Punkt, wo ich eine Vergabeverfahren beginne, bis hin, dass angefangen wird zu bauen oder sogar bis hin, dass Richtfest gefeiert wird und demnächst die Übergabe stattfindet. Das heißt, den gesamten Prozess und nicht bei der Beauftragung beenden, wäre dann so der dritte Tipp aus der Hüfte geschossen.
Ah, das ist ja interessant. Also wirklich mehr so Salamitaktik fahren und scheibchenweise, weil ich meine, das muss ja dann auch, muss das jetzt noch dieses Jahr verausgabt werden?
Im Prinzip ja, wenn es Bestandteil des Haushalts 25 ist, aber da muss man wirklich sagen, beim Sondervermögen hast du mehr Möglichkeiten, das über die Jahre hinweg dann auch sozusagen weiterzutragen. Ich habe mich aber auch gefragt, wenn es als Anlage zum Bundeshaushalt 25 ist, ob es dann nicht doch einen starken Druck gibt, es noch in 25 zu verausgaben.
Ah, also das ist tatsächlich noch eine offene Frage, eine wichtige offene Frage.
Es gibt noch ganz viele offene Fragen, aber die sind eben alle in der Klärung. Vielleicht darf ich eine noch mal benennen. 100 Milliarden gehen an die Bundesländer. Das heißt, du musst einen Verteilungsschlüssel finden. Wie verteile ich 100 Milliarden auf 16 Bundesländer und wie verteile ich es in den Jahrentranchen in den nächsten 12 Jahren, beginnt in 25? Da haben sich allerdings Bund und Bundesländer schon auf den Königsteiner Schlüssel, der bisher schon eine Grundlage ist für die Verteilung, wenn der Bund Geld ausgibt, verständigt. Das ist ein Punkt, der muss aber immer noch sozusagen verrechtlicht werden in Gesetzesform. Der auf dem Weg sozusagen auch noch zu bewältigen ist. Zweites Beispiel, das fand ich wunderbar, einschlägig. In dieser Anlage zum Bundeshaushalt steht auch drin, dass in diesem Jahr und in den Folgejahren Geld für Bildung, Schule und Kitas ausgegeben werden soll. Jetzt steht es in einem Bundeshaushalt und da ist natürlich der Bund sowas von gar nicht zuständig, dass er das Problem hat, er konnte noch gar kein Titel mit Summen ausstatten, weil er eigentlich gar nicht zuständig ist für den Schulbau. Das sind die Bundesländer und insofern für Schulbau oder die Kommunen. Und insofern muss man auch das nochmal klären, bevor man im Bundeshaushalt dann auch im Nachgang noch eine Zahl eintragen kann für das Thema Kita und Schulbau. Im Moment hat es der Bundesgesetzgeber gelöst, indem er zwei Programme einfach genannt hatte, die schon im Moment Digitalprogramm und Kita-Neubauprogramm, wo man sich in der Vergangenheit schon mal verständigt hat, wie der Bund Geld reingeben kann, nur damals viel kleinere Summen aus dem Bundeshaushalt, jetzt die viel größeren Summen aus dem Sondervermögen. Insofern scheint da der Weg zu sein, den der Gesetzgeber zu nehmen gedenkt. Wir gucken mal, was in der Vergangenheit funktioniert hat und stocken diese Titel auf. Das könnte die Lösung sein für eine Finanzierung von etwas, was der Bund eigentlich bis dato gar nicht finanzieren darf.
Ja, großartig. Also du kennst dich wirklich gut aus und wenn noch jemand Fragen hat, dann bitte an den Stefan wenden. Er arbeitet daran, seinen Avatar zu bauen und seine Distributionsmöglichkeiten zu vergrößern. Ja, ich hätte gar nicht gedacht, als wir uns verabredet haben, dass wir über dieses Thema sprechen, aber so ist es bei dir, Stefan. Du bist immer für eine Überraschung gut. Das sage ich jetzt einfach so, obwohl ich dich noch gar nicht so lange kenne. Aber ich vermute das. Du bist ja auch ein Lebenskünstler. Würde ich so sagen. Ein Lebenskünstler mit einem riesengroßen Herz, vor allen Dingen für Bildung. Was treibt dich denn an? Also du machst so viel und mit so vollem Herzblut, was treibt dich an? Was ist so die DNA in deinem Leben, wo du sagst, das ist mir super wichtig, dafür lohnt es sich zu leben?
Das ist natürlich eine ganz große Frage. Also ich kann tatsächlich erstmal bestätigen, dass ich ein Leben lang im Dienste der Bildung gestanden habe. In den 10 Jahren, in denen ich Wahlbeamter im Land Berlin gewesen bin, war ich 10 Jahre lang zuständig von kommunaler Seite für alle 47 Schulen im Bezirk Marzahn-Hellersdorf und für etwa 27.000 Schüler zu der Zeit. Und da habe ich mir dieses Ressort, auch als ich Bürgermeister gewesen bin, habe ich mir dieses Ressort bewusst rausgezogen und es behalten, obwohl alle Kolleginnen aus der Partei gesagt haben, das ist ein Todeskommando. Noch nie ist ein Politiker im Bezirk Marzahn-Hellersdorf, der einmal zuständig war, 5 Jahre für Schule, wiedergewählt worden, weil man sich in den 5 Jahren normalerweise so viele Gegner macht im Kreise der Eltern, Lehrer, Schulleiter, dass man eben nicht wieder aufgestellt wird oder nicht wieder gewählt wird, falls man doch mal aufgestellt wird. Und da ich das 10 Jahre gemacht habe, glaube ich, kann man, wenn man sich interessiert für den Bereich, wenn man versucht, gute Lösungen zu finden, dann kann man auch in einem schwierigen Bereich wie den Schulen, glaube ich, gute Akzeptanz finden und auch Dinge bewegen. Und gute Lösung ist so ein Stichwort, vielleicht zu deiner eigentlichen Frage, was bewegt mich so als Mensch von meinen Grundintentionen? Ich habe eine gute Lösung im Bereich Schule beispielsweise. Mit Unterstützung von anderen an guten Ergebnissen Interessierten hinbekommen, nämlich das Helleum Kinderforscherzentrum. Das ist ein naturwissenschaftliches Forscherzentrum, das für Kinder in der Grundschule, und zwar zum ersten Mal ein naturwissenschaftliches Angebot für Kinder in der Grundschule in ganz Deutschland geschaffen, mit einem eigenen Räumlichkeiten, mit eigenen Menschen, mit eigener Konzeption. Und Ausgangspunkt ist gewesen, in meine Bürgersprechstunde kam ein Professor der nahegelegenen Alice-Salomon-Hochschule, hat gesagt, er ist der einzige Professor mit einem Lehrstuhl für frühkindliche Pädagogik und er hätte sich da was ausgedacht. Man könne mit Kindern im Grundschulalter auch Naturwissenschaften machen. Man kann es ganz anders machen, indem man nämlich auf die Lehrer verzichtet. Die müssen draußen bleiben, wenn die Kinder das Helleum besuchen, kriegen netten Kaffee, haben schöne Sitzgelegenheiten und können sich mal richtig in Ruhe 2 Stunden austauschen. Und drinnen ist Forschung. Die Kinder werden reingeschmissen. Es sind alle 3 Monate ändert sich das Thema. Forschungsapparate da und dann forschen die an Wasser, an Luft, an Lauten, an Sand. Die hauen auf Trommeln und schauen sich an, wie auf der anderen Seite die Luft rauskommt und alles Mögliche. Und ohne Anleitung. Es sind 3 Lehrer dort, aber diese 3 Lehrer unterrichten nicht in irgendeiner Schule, sondern es ist gelungen, mit der Bildungsverwaltung im Land Berlin, bin ich damals zum Senat, zum Staatssekretär für Bildung gegangen, habe gesagt, ich brauche mal 3 Lehrer. Da hat er gelacht, hat er gesagt, ich brauche 3000 jedes Jahr, ich kann mir keine drei Lehrer geben. 3000 werden ungefähr jedes Jahr neu eingestellt. Und dann habe ich gesagt, aber ich habe jetzt in der Zeitung gelesen, du hast Lehrer, die sind gar nicht mehr arbeitsfähig. Die können noch arbeiten, aber die können nicht mehr unterrichten. Gib mir doch die, die so im Massenunterricht hintereinander weg nicht mehr belastbar sind, aber Interesse haben an Pädagogik, an den Kindern und das, was bei rauskommt. Und dann gesagt, das ist eine gute Idee, die muss er ja adäquat beschäftigen, wenn die noch arbeitsfähig sind. Sagt er, da kann ich dir drei geben. Und dann hat er mir drei gegeben und bis heute funktioniert dieses Modell, dass ausgebildete Lehrer hier etwas machen, was sie sonst in der Schule nicht machen könnten, in einem neu errichteten Gebäude. Und dann war noch das Problem, und wie tut man, das Gebäude ist finanziert worden von europäischen Mitteln, aus dem Sonderprogramm. Und dann war aber das Problem, wie das man oft hat in der öffentlichen Verwaltung, dass ein Projekt, und jetzt musst du aber die laufenden Kosten, Gas, Wasser, Abwasser, die Bewirtschaftung, das musst du eigentlich alles finanzieren. Und das kannst du nicht aus Projektmitteln machen, weil das ja für immer sein soll, dass diese Kosten anfallen und getragen werden. Was hättest du gemacht, liebe Dorit?
Ich überlege gerade selber, aber du hast bestimmt eine bessere Idee.
Ich habe tatsächlich eine gute Idee gehabt. Ich bin zu der nächstgelegenen, die war nicht weit weg, die ist im Prinzip schräg über der Straße, nächstgelegenen Grundschule gegangen, habe mit der Schulleiterin gesprochen, habe gesagt, ich habe neulich erst die Schulhalle bei dir auf dem Gelände saniert. Du musst mir jetzt mal einen Gefallen tun. Das Helium, naturwissenschaftliche Forscherzentrum für Kinder, ist ab heute ein Schulgebäude. Und zwar von dir. Und dadurch konnte ich es in den regulären Haushalt des Landes Berlin als Schule mit aufnehmen. Der Hausmeister kümmert sich mit drum und die ganzen Betriebskosten haben halt werden abgerechnet über die Grundschule. Als Schule.
Das ist genau diese Art von Spirit, den wir brauchen in der Verwaltung. Kreativ, leidenschaftlich, und hartnäckig. Kreativ, leidenschaftlich, hartnäckig. Würde ich jetzt einfach mal zusammenfassen, vielleicht auch ein bisschen mutig mit einer Portion, ja, einfach, das schaffe ich. Und genau diesen Spirit mag ich. Deswegen, ja, habe ich den Stefan sofort ins Herz geschlossen, als wir uns kennengelernt haben. Und diesen Spirit würden wir gerne hier so ein bisschen auch transportieren. Du hast nicht nur ein Herz für Kinder oder für Bildung, sondern auch für Menschen, die nicht vermittelbar sind in Jobs, also für Langzeitarbeitslose. Da hast du mir auch eine Geschichte erzählt, die fand ich auch irre. Kannst du die nochmal hier allen erzählen, wie das geht?
Das kann ich ganz gerne machen. Darf ich nochmal zu deiner Hoffnung auf solche und ähnliche Lösungen der Verwaltung sagen? Das Kinderforscherzentrum Helium war nur möglich, weil ein Professor der Alice-Salomon-Hochschule nicht nachgelassen hat. Der war nämlich im Jahr davor schon mal bei mir und hat mir das vorgestellt. Da war ich offensichtlich noch gar nicht so aufnahmebereit, dass ich irgendwas getan hätte. Das war ein nettes Gespräch und ich habe ihn verabschiedet. Und ein Jahr später ist er wiedergekommen. War hartnäckig, hat gesagt, ich war vor einem Jahr schon mal da. Ich würde es Ihnen gerne nochmal zeigen wollen oder erläutern wollen, damit Sie doch vielleicht sich engagieren. Und dann habe ich es gemacht und der Mann hat jahrelang wirklich das inhaltlich getragen mit einer Leidenschaft, die noch weit über die meine hinausgegangen ist. Und ein zweiter Mensch, der ist mittlerweile in Pension oder in Rente, der hat die sogenannte Außenstelle der Senatsbildungsverwaltung geleitet. Und mit dem seiner Unterstützung konnte ich dann die Lehrer da beim Staatssekretär frei schaufeln. Auch der hat in einer ruhigen, sachlichen, ganz bescheidenen Art und Weise da mitgewirkt. Und manchmal braucht man für gute Lösungen, gerade in der Verwaltung, zwei, drei Unterstützer, ohne die es nicht geht. Das will ich vielleicht nochmal im Nachgang für die Kollegen sagen. Ist mir ganz wichtig, dass die hier auch nochmal erwähnt werden. Ich hätte alleine gar nichts bewegen können. Das zeigt dann übrigens auch gleich die Geschichte zur Arbeitslosigkeit, die ich erzählen soll. Da war es nämlich ganz genauso. Da habe ich auch zwei Unterstützerinnen gehabt und sonst wäre es nicht erfolgreich gewesen.
Jeder von denen, die da jetzt mitgewirkt haben, waren ja, wie ich es gerade beschrieben habe, also mutig und ein Stück, also leidenschaftlich und vor allen Dingen hartnäckig, pragmatisch und die richtigen Lösungen zu finden. Es geht manchmal nur so über die Zeit und es hat alles, ich habe dazu sogar mal einen Podcast gemacht zum richtigen Zeitpunkt. Der nennt sich Kairos in der griechischen Mythologie. Die haben sogar einen eigenen Gott dafür. Also manchmal braucht es diesen richtigen Moment. Bevor du deine Geschichte erzählst, nochmal eine Zwischenfrage. Du warst aktiver Bürgermeister und da ist man so im operativen Geschäft drin, da hat man nicht immer diesen Raum, dass man versteht, dass eine Idee gut ist.
Da hast du völlig recht. Und vor allem hat man, wenn ich das mal so sagen darf, ohne Kollegen nahtreten zu wollen, man hat vor allem als Bürgermeister oft nicht den Mut, eine neue Lösung anzudenken und umzusetzen. Und das liegt daran, dass viele Bürgermeister, wobei es auch auf der Landes- und Bundesebene noch viel ausgeprägter ist, eben von Politik abhängig sind. Du musst dir einfach vorstellen, jetzt bin ich rausgegangen aus einer Tätigkeit, wo ich 16 Jahre lang gearbeitet habe. Unbefristeter Vertrag, 6 Monate zum Jahresende Kündigungszeit. Eigentlich hat man einen sehr komfortablen Arbeitsvertrag gehabt und dann geht man das Risiko der Politik ein. Und normalerweise macht das kein Mensch. Du kriegst eigentlich nicht da, wo Leute gut arbeiten, die in die Verwaltung und dann werden die auch noch schlechter bezahlt als vorher als Geschäftsführer in einem gut gehenden mittelständischen Unternehmen. Und insofern sind viele Menschen, kommen aus der Politik, haben seit Jahren und manchmal seit Jahrzehnten gar keinen anderen beruflichen Erfahrungshintergrund. Die können nur Politik. Und wenn die rausfliegen würden, wenn ihre Partei sie nicht mehr aufstellen würde, dann haben die keine alternativen Berufsmöglichkeiten. Und das war bei mir von Anfang an anders. Ich hatte vorher diese 16 Jahre und ich hatte das Selbstvertrauen. Sollte Politik schiefgehen, dann kann ich Freitag abschließen und fange Montag als selbstständiges Unternehmen oder Unternehmer wieder an. Das ist ganz, ganz wichtig, damit man sich überhaupt einlassen kann auf mit Risiko behafteten Übernahme von Verantwortung in Bereichen, wo man es nicht tut.
Ja, ist auch nochmal ganz wichtig zu wissen, sich in diese Perspektive der Politiker einzufinden, auch der aktiven Berufspolitiker, auch auf Kommunalebene. Und dass man eigentlich immer an dieses zweite Standbein denken muss, weil Politik ist wirklich ja, ein Amt für eine gewisse Zeit. Auch vielleicht nicht unbedingt dafür gedacht, dass man es das ein ganzes Leben lang macht, nicht?
Ganz genau so ist es. Und jetzt bist du 10 Jahre oder ich war 10 Jahre raus aus meiner alten Tätigkeit. Das heißt, du hast im Prinzip alle deine alten Kontakte und Netzwerke, gibt es gar nicht mehr. Da wartet ja niemand auf dich 10 Jahre, bis du wiederkommst. Das ist anders, wenn du aus der öffentlichen Verwaltung freigestellt würdest und du wärst vorher Beschäftigter in der öffentlichen Verwaltung und wirst dann Bürgermeister, Staatssekretär oder sonst etwas, dann funktioniert das, dann kannst du zurückgehen zu deinem öffentlichen Arbeitgeber und sagen, liebes Land Berlin, jetzt musst du mich wieder beschäftigen. Aber ich kam ja aus einem privatwirtschaftlichen Unternehmen und die haben natürlich keine Verpflichtung gehabt, mich dann wieder nach 10 Jahren wieder einzustellen.
Also, man hat aber ja einen Puffer, wenn man aus der Politik ausscheidet. Ne? Du bekommst ja auch noch weiter Gelder monatlich. Insofern hast du einen Puffer, um dir vielleicht was Neues aufzubauen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht vergleichbar ist. Gleichwohl hat man diesen Puffer. Und ich finde das sehr, sehr spannend, von diesem Wechsel zu hören von dir. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen.
Also, dann sage ich gerne noch mal was zum Stichwort Puffer. In meinen juristischen Lesungen, da hat der Professor immer gesagt, hier irrt das Bundesverfassungsgericht. Insofern müsste ich sagen, ausnahmsweise irrst du in deiner Vermutung, dass ich als Bezirksamtsmitglied und Bürgermeister AD finanziell in jedem Fall abgesichert gewesen wäre. Tatsächlich bin ich es gewesen, weil ich genau zwei Wahlperioden hatte. Wenn ich einen Tag weniger gehabt hätte, 9 Jahre und 360 Tage, hätte ich gar nichts gehabt. Ich kriege kein Übergangsgeld. Ich kriege dann, weil ich Wahlbeamter war, also Beamter, heißt das, in diesen knapp 10 Jahren oder in meinen ganzen 10 Jahren hat mein Arbeitgeber, weil ich Beamter war, keine Rentenversicherungsbeiträge gezahlt, keine Geldeinzahlungen gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt nach 9,5 Jahren abgewählt worden wäre oder genau, zum Beispiel eine vorzeitige Wahl im Land Berlin führt dazu, dass dann auch man als Bezirksamtsmitglied wieder neu gewählt werden muss, dann hätte ich überhaupt keine Ansprüche gehabt, außer auf Sozialhilfe. Und tatsächlich kenne ich eine Kollegin, die sich in so einer Situation befunden hat. Die hat in ihrer Zeit als Stadträtin privat gebaut, einen Kredit aufgenommen und als dann unerwartet ihre Wahlperiode früher zu Ende gegangen ist, hat sie mich angerufen und hat gesagt, lieber Stefan, wenn sich in 4 Wochen kein Job für mich findet, dann muss ich Privatinsolvenz anmelden, weil sie überhaupt keine Zahlungen außer der Sozialhilfe mehr bekommen hat. Deshalb ist es ein zweischneidiges Schwert. Es sieht anders aus, wenn du die ganzen zwei Wahlperioden hast, dann bist du allerdings tatsächlich sogar pensionsberechtigt und das ist dann wiederum eine Absicherung, die sozusagen dann wirtschaftlich relevanter Faktor für deine Entscheidung.
Würdest du sagen, dass das ein Grund ist, warum vielleicht Politiker vielleicht nicht ganz so mutig handeln, wie sie handeln könnten? Das war ja das, was du angedeutet hast. Und wenn ja, was könnte man denn da ändern?
Also Dorit, da darf ich mal all die, da darf ich mal das Lob zurückgeben, das du über mich geäußert hast. Das ist aus meiner Sicht die zentrale Frage der Qualität von Politik in Deutschland. Die Menschen werden falsch ausgewählt, haben nicht ausreichendes Selbstbewusstsein. Ich mache was Interessantes, etwas, was unter Umständen gut geht, aber vielleicht nicht sicher gut geht. Ich riskiere etwas, um auch etwas Neues oder Innovatives mit einzuführen. Das ist eigentlich Teufelszeug in der öffentlichen Verwaltung und an der Schnittstelle zu den politischen Verantwortlichen. Ein guter Tag für einen Mitarbeiter in der Verwaltung, eine Führungskraft ist, der Tag heute soll so sein wie der Tag gestern und der morgen hoffentlich so wie der heute. Also wenig auf Veränderung abgestimmt. Und beim Politiker geht es halt immer darum, früher hat man gesagt, Hauptsache, man ist mit auf dem Foto und der Name ist richtig geschrieben, über die richtige Berichterstattung in Presse und sozialen Medien. Davon ist der Politiker abhängig und jetzt wird es dich nicht überraschen, selten schreibt eine Zeitung mal auf der ersten Seite, der Bürgermeister Komus hat heute alles richtig gemacht. Lob dafür. Da stehen halt immer andere Sachen auf der Suche nach kritisch zu bewertenden Handlungen oder oft bekommen eben Menschen, die anderer Meinung sind als dann ein politischer Amtsträger, eine relativ große Plattform über die Medien, wenn die den politisch Verantwortlichen entsprechend kritisieren.
Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie man das lösen könnte? Also im Sinne von Demokratie und Transformation und Wandel und Geschwindigkeit?
Also tatsächlich ist es ganz, ganz schwer zu lösen. Jetzt darf ich mal sagen, ohne jammern zu wollen, ich war Geschäftsführer in einem mittelständischen Unternehmen mit 130 Beschäftigten, Festangestellten, mit 7 Niederlassungen alleine in Berlin. Die habe ich alle aufgebaut gehabt. Da verdienst du besser wie als Bezirksbürgermeister, obwohl du dort der bestbezahlteste Mensch in der öffentlichen Verwaltung von 1700 Beschäftigten bist. Rational und wirtschaftlich denkende Menschen, wenn man so will, vielleicht sogar High-Performers aus der Unternehmerschaft, haben gar keinen wirtschaftlichen Anreiz, in die Politik zu wechseln. Die müssen eigentlich altruistisch veranlagt sein oder ein eigenes Vermögen mitbringen, dass sie sagen, ich kann mir das leisten, mal 5 oder 10 Jahre in die Politik zu gehen. Und deshalb, streng genommen, müsste man eigentlich sagen, aber das darf man in der Öffentlichkeit ja eigentlich praktisch gar nicht formulieren, du musst Politiker besser bezahlen. Dann findest du auch besser qualifizierte Menschen.
Es gibt ja immer mehr, die aus der Wirtschaft kommend sagen, also auch Staatssekretäre, wir hatten auch sowas, solche Beispiele im Verteidigungsministerium, die sagen, ich komme jetzt einfach für eine gewisse Weile in den Staat, jetzt auch im Auswärtigen Amt oder aus einer NGO. Ich komme für eine Weile in den Staat, nehme dort auch etwas auf mich, also Einbußen finanzieller Art oder auch ja, Umstände sonstiger Art. Arbeite dort im Dienst des Landes und gehe dann wieder zurück. Ich mache das für eine kurze Zeit. Hältst du das für eine gute Idee?
Ich muss im Moment überlegen, also von deinem Charakter der Menschen könnten die sehr hilfreich sein. Dass Menschen ganz bewusst sich entscheiden, für die Gesellschaft, für das Gemeinwesen etwas zu tun und dafür einen politischen Job annehmen, unter Vernachlässigung, dass das wirtschaftlich keinen Anreiz gegeben hat, das zu machen. Intrinsisch motivierte Menschen wären toll für die Politik. Jetzt muss man aber zugleich sagen, zumindest auf der kommunalen Ebene als Bürgermeister, wie ich das erlebt habe, da bist du ja eigentlich an der Schnittstelle zwischen Administration und Politik. Du wirst gewählt vom kommunalen Parlament, gleichzeitig bist du aber der Dienstvorgesetzte von allen, die da beschäftigt sind in der Bezirksverwaltung. Das heißt, du bist die Schnittstelle, der Mittler, wenn man so will, zwischen Politik und öffentlicher Verwaltung. Und Dafür müsste man eigentlich auch ein paar Kenntnisse des Verwaltungsrechts haben. Bei mir ist das so gewesen, dass ich zufällig, weil ich öffentliches Recht studiert hatte, hatte ich Verwaltungsrecht und Verfassungsrecht studiert in frühen Jugendzeiten. Und damit war ich ein vergleichsweise sehr gut qualifizierter Bürgermeister, weil andere Kollegen von mir, die da zeitgleich das Amt ausgeübt haben in den anderen 11 Bezirken, da war der Kollege halt Sozialpädagoge und ist über die Parteischiene Bürgermeister geworden. Ein Sozialpädagoge macht eine tolle Arbeit normalerweise in seinem Kerngebiet, weiß aber überhaupt nichts über öffentliche Verwaltung, kennt keinen Verwaltungsakt und dessen Bedeutung und wie der kommt, kennt keinen Widerspruch, weiß nicht, was eine Remonstration ist, der weiß eigentlich gar nichts und das bedeutet, der kann kaum führen, weil seine Amtsleiter ihm immer sagen, das ist rechtlich unzulässig. Aber da konnte ich immer sagen, lieber Kollege, doch, das ist rechtlich zulässig und ich kann dir sogar sagen, warum und wo es steht. Aber dafür musst du das Verwaltungsrecht halt studiert haben. Deshalb, wenn man Menschen, die aus guten Gründen in die Politik und Verwaltung gehen, haben will, dann muss man diesen Prozess auch mit entsprechender, ich sag mal, individueller Onboarding und Einweisung begleiten, damit die dann nach spätestens 3 Monaten soweit handlungssicher sind, dass sie auch wissen, was nicht finanziell, sondern das auch, was rechtlich geht, wollte ich eigentlich sagen.
Also ich bin ja Bundesbeamtin und wenn ich dich jetzt so höre, dann würde ich normalerweise ganz große Augen machen und sagen, wirklich, ist das wirklich so? Ich kann es wirklich bestätigen, weil ich auch viel in Gemeinden und Landkreisen unterwegs bin als Coach, als Transformationscoach und tatsächlich ist das eine der Best, also das ist der Top, das Top-Thema, Bürgermeister, Landrat, Bürgermeisterin, Landrätin und Verwaltung, also wie man das zusammenbringt, weil einfach dieses Onboarding fehlt. Und dann gibt es von beiden Seiten Erwartungshaltungen, die enttäuscht werden. Ja, die Erwartungshaltung der Verwaltung, wieso versteht er oder sie mich nicht? Die Verwaltungshaltung des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin, Landrat, Landrätin, wieso macht denn die Verwaltung nicht einfach das, was sie tun soll? Also da fehlt tatsächlich die Verbindung und dieses Onboarding, das holen wir dann quasi in Workshops nach. Das ist immer ein sehr intensiver Prozess, der sich aber absolut lohnt. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, also außer wenn ich es jetzt mache. Ich weiß nicht, ob jemand sowas anbietet. Es würde mich einfach interessieren. Also Leute, wenn irgendjemand sowas auch anbietet, dann bitte in die Shownotes. Ansonsten ist es wirklich ein Betätigungsfeld, das sich total lohnt, wo man auch wirklich viel für unser Land machen kann. Stefan, du wolltest noch was dazu sagen.
Ich wollte dazu sagen, diese Einrichtung im Land Berlin heißt Verwaltungsakademie und die hat normalerweise Standardschulungen im Rechnungswesen oder auch in Kommunikation oder Moderation, aber auch viele Fachthemen. Und dort gehen etwa 45.000 Menschen im Jahr aus der Berliner Verwaltung in Weiterbildungsveranstaltungen. Und dort gibt es eine eigene Führungsakademie seit einigen Jahren, seit einigen wenigen Jahren. Und dort wird sowas dann auch angeboten, aber momentan noch nicht wirklich offensiv und mit großer Nachfrage für die politischen Amtsträger in Bezirksämtern. Also das entsteht so allmählich. Das Problem ist erkannt. Aber ich war dort über lange Jahre, im Moment muss ich da ein bisschen aussetzen aus zeitlichen Gründen, habe ich dort die Führungskräfte im Land Berlin geschult und darunter auch die sogenannten Quereinsteiger. Ein Quereinsteiger ist ja ein super interessanter Mensch. Eine Führungsstelle, eine Führungsposition wird ausgeschrieben und heute früher hat der stellvertretende Amtsleiter, hat sich dann beworben als Amtsleiter und ist es dann auch geworden. Dann hat die Stelle eigentlich nie den Weg in die Öffentlichkeit gefunden. Aufgrund einer jahrzehntelangen Vernachlässigung von Einstellungsprozessen gibt es die gar nicht mehr, die in ausreichender Zahl sich da bewerben aus der Verwaltung selbst, sodass in Berlin zumindest von 5 Führungsstellen, die ausgeschrieben werden, mindestens 2, oft sogar 3, mit Menschen von außerhalb besetzt werden, die außerhalb Führungserfahrung haben, die Managementerfahrung haben, die komplett neue und zusätzliche Kompetenzen mit in die Verwaltung reinbringen. Und eigentlich müsstest du sagen, das sind unsere High-Performer. Das fängt schon mit der Begrifflichkeit an, das ist ein Quereinsteiger. Und da ist immer unterschwellig, der hat ja gar keine Ahnung von Verwaltung. Der kommt hier von außen und macht uns noch das Leben schwer, statt dass wir einen kriegen, der sich auskennt und lösungsorientiert gleich von Anfang an arbeiten kann. Und die Zahl, die mich schockiert hat, von diesen Quereinsteigern, gehen innerhalb der ersten 18 Monate 40% wieder weg aus der Verwaltung, kündigen, weil sie den Eindruck haben, niemand weiß mich wertzuschätzen, niemand erkennt, dass ich hier Managementpotenzial mitbringe, niemand orientiert mich, niemand onboardet mich. Es gibt keine Netzwerke, wo ich mich austauschen könnte mit Kollegen, die in vergleichbaren Situationen sind. Und je besser die qualifiziert sind, desto früher gehen die, weil die nämlich meistens so Mitte 30 sind. Und dann sagen die, ein Leben in einer Verwaltung, die stärker ist als meine Begeisterung, etwas positiv zu verändern, brauche ich mir gar nicht antun. Dann gehe ich wieder zurück in ein Unternehmen mit den Möglichkeiten, gestalterisch viel besser tätig zu sein.
Lustig, dass du das erwähnst. Es ist tatsächlich mein zweites Coaching-Angebot. Echt wahr. Für Menschen, weil ich weiß, ich fühle mich ja wie ein permanenter Aus- und Einsteiger. Also ich bin zwar schon immer Beamtin gewesen, aber weil ich irgendwie ganz offenbar irgendwie ein bisschen anders bin und so ein bisschen Misfit, habe ich einfach so, ich weiß, wie sich's anfühlt, irgendwo neu zu sein, weil ich immer auch beide Blicke habe. Und ich habe in meinem 1:1 persönlichen Coaching tatsächlich ganz viele Quereinsteiger drin oder auch total irre, also Leute, die mit also unfassbaren Qualifikationen, die sind so komplett top-notch. Also wirklich total, wo du denkst so, wow, zwei Abschlüsse im Ausland an den Top-Elite-Universitäten und dann werden die irgendwo ins Protokoll gesteckt, weil die sich darauf beworben haben, weil die gar nicht verstanden haben, das Protokoll, also nein, nichts gegen Protokoll, es ist super spannend, aber das ist so, wie wenn der Porsche halt permanent in der 30er-Zone fährt. Die sind, also die wissen, die verstehen die Welt nicht mehr. Oder Unternehmerinnen, die irgendwie als Sachbearbeiter eingestellt werden, wo man denen nicht sagt, hey Leute, da rennen wir auf ein Problem zu. Es wird ein Problem werden, weil du wirst nicht ausgelastet sein auf deiner Stelle. Und da gibt es auch teilweise gar keine, also nicht, dass alle Personalabteilungen das so machen, aber es ist wirklich in der Regel so, dass da gar kein Hinweis ist. Das ist nicht die passende Stelle für dich, du brauchst irgendwie mehr. Da haben wir auch wirklich eine Fürsorgepflicht von Seiten des Staates. Also diese Menschen kommen dann gerne zu mir und dann unterstütze ich sie, dass sie sowohl in der Verwaltung, aber vielleicht auch nebenbei noch was machen können. Und viele davon haben sich jetzt in den Mindshift Angels zusammengetan. Also es ist eine Art lose Verbindung von Kolleginnen und Kollegen aus dem öffentlichen Dienst, die nebenbei Coachings machen, Trainings machen und so weiter. Und wir gehen dann also in andere Behörden und dann können wir quasi das, was wir zu geben haben, können wir dort rauslassen, weil dieses ja nicht gebraucht werden, nicht gewertschätzt werden, gerade dann, wenn du was geben willst, das wird von Menschen wirklich wie ein physischer Schmerz empfunden, das als fehlende Wertschätzung, weil das System einfach keine Zeit hat, sich auch nicht so richtig interessiert und auch gar nicht so richtig weiß, was sie mit dir anfangen sollen. Und ich denke, da muss jeder, wir sind leider noch nicht so weit, dass das System dafür richtige Prozesse hat. Und für den Übergang, ja, für den Übergang habe ich gedacht, ist es etwas Gutes, was man tut. Also Leute, beschwert euch nicht, wenn ihr sowas mitkriegt. Baut ein eigenes Business auf, macht für solche Leute Angebote, weil das wird total gebraucht. Und ich freue mich riesig, dass die Verwaltungsakademie Berlin das erkannt hat und hier Onboardings für Politiker macht, weil das ist absolut, das ist wirklich mal eine Schraube aus dem Maschinenraum, Stefan, die du ansprichst, die man dreht und da kann ganz, ganz viel Transformation passieren. Da kommt man aber nur drauf, wenn man mal drin war, unten im Maschinenraum, so wie du.
Das sehe ich ganz genauso wie du auch. Vielleicht darf ich aus dem Maschinenraum der Personalarbeit noch mal eine kleine Erfahrung weitergeben. Wie ich so aus der Wirtschaft kommend gewesen bin als Bürgermeister, habe ich gedacht, so im Rahmen der Personalentwicklung musste jetzt mal Jahresgespräche führen. Einmal im Jahr mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern darüber sprechen, wie ist der Stand, wo will man hin und was muss man tun. Und ich hatte mehrere Ämter, für die ich verantwortlich war. Leiter Schulamt, hatte ich gerade schon mal gesagt. Oder aber die für Controlling zuständige, heißt eben in der öffentlichen Verwaltung bei uns Steuerungsdienst, die Personalleiterin und all diese Menschen, die Haushaltsleiterin und dann noch die direkt um mich rum. Die zwei Sekretärinnen hatte ich als Bürgermeister, ich hatte eine Referentin und Beauftragte für Menschen mit Einschränkungen und andere. Insgesamt waren es 17 Menschen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte jetzt gerne mit jedem von den 17 Menschen ein Personalgespräch machen. Dauer ist eine Stunde, vertraulich nur im Zweiergespräch. Ich als Bürgermeister selber habe das Protokoll geführt, weil keiner dabei sitzt. Sonst hast du immer eine Referentin oder Sekretärin dabei gehabt, die alles mitgeschrieben hat bei offiziellen Terminen. Aber hier ist es so, ein Termin, wo zwei Menschen sich Zeit nehmen und darüber reden, Ist man richtig eingesetzt als Beschäftigte? Für das, was man machen will, hat man die Qualifikation? Braucht man eine Zusatzqualifikation? Will man ganz was anderes machen? Eine Kollegin haben wir zum Beispiel rausgearbeitet, wollte berufsbegleitend studieren, um dann später mal in den höheren Dienst wechseln zu können. Das sind wichtige Termine und unstrittig. Und ich traue mich, dich raten zu lassen, wie viele von den 17 Menschen hatten schon einmal ein Jahresgespräch mit ihrem Vorgesetzten, in dem Fall mit dem Bürgermeister?
Drei.
Du bist grenzenlos optimistisch. Es war tatsächlich niemand. Meine Sekretärin war seit 35 Jahren Sekretärin, schon zu DDR-Zeiten gewesen in der Verwaltung und hatte alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister seit der Wende, dürften 6 oder 7 gewesen sein, bis ich dann gekommen bin, gehabt. Und nicht einmal hat ihr direkter Vorgesetzter auch nur eine Stunde Zeit gehabt, mit ihr mal darüber zu reden. Wie ist die Zufriedenheit und was möchten Sie im Laufe des nächsten Jahres mal an Weiterbildung machen?
Crazy, crazy. Ah, ihr merkt, mit dem Stefan kann man so ein bisschen süchtig werden nach total coolen Themen. Aber ich habe mir hier noch gemerkt, du wolltest uns noch eine Geschichte erzählen wegen der also Integration von Arbeitslosen. Warum ist mir die Geschichte so wichtig? Ist jetzt vielleicht ein bisschen ein komischer Vergleich, aber wir haben ganz viele in der Verwaltung, die sind schon in diesem Inner Silent Quitting. Also die aber haben zwar schon noch einen Job, aber innerlich sind die schon längst weg. Ist auch übrigens eines der Themen, die ich coachingmäßig begleite. Es wäre auch eine tolle Idee für Akademien. Bitte kümmert euch um die Leute, weil diese hohen Krankenstände sind schon enorm. Und das hat was mit Silent Quitting zu tun. Entweder wegen also manche sagen Überforderung, aber viele wegen Unterforderung oder weil sie gar nicht richtig gesehen werden. Und das wäre jetzt auch meine Abschlussfrage an dich. Wie hast du das in diesem Kontext Arbeitslosigkeit gedreht? Was hast du da gemacht und was können wir da vielleicht mitnehmen daraus, wenn wir vielleicht Menschen treffen, die noch nach neuen Perspektiven suchen?
Ich danke dir. In der Tat, vor 20 Minuten, glaube ich, hatten wir in Aussicht gestellt, es gäbe noch eine spannende und anregende Geschichte aus der Zeit vor einer Jugendberufsagentur. Ich musste damals feststellen, dass der Bezirk Marzahn-Hellersdorf die höchste Jugendarbeitslosigkeit in ganz Berlin hat. Das bedeutete in Zahlen, 2400 Jugendliche waren ohne Arbeit. Und das waren 17 oder 18% Jugendarbeitslosigkeit. Zum damaligen Zeitpunkt. Und da habe ich dann gesagt, ich möchte gerne die Jugendarbeitslosigkeit beseitigen. Da ist eine gigantische Diskussion losgebrochen, die zwei Seiten hatte. Die erste war, also Jugendarbeitslosigkeit beseitigen ist doch gar keine kommunale Aufgabe. Da gibt es eine Bundesbehörde, die nennen wir Bundesagentur für Arbeit. Wie kommst du dann eigentlich dazu, deren Job zu übernehmen? Und dann gab es dann auch und schon ein Jobcenter. Das ist dann deren Job für eine andere Zielgruppe von arbeitslosen Leuten. Aber eine Kommune steht doch gar nicht in der Verantwortung. Ich sage doch, die Kommune leidet, wenn viele Jugendliche keine Arbeit haben. Und die zweite Debatte ist gewesen, sag doch, du willst um 10% reduzieren, das kommt aufgrund des guten Wirtschaftsentwicklung, kriegst du die 10% weniger von einem Jahr zum anderen, kriegst du hin. Du brauchst in Gottes Willen, sag nicht, dass du sie beseitigen willst, das ist doch völlig unmöglich. Und da habe ich gesagt, ich will es trotzdem machen. Und dann hat meine Partei gesagt, sie will nicht, dass ich es mache. Da habe ich gesagt, da müsst ihr mich abwählen. Das wollten sie dann auch nicht. Und deshalb habe ich das dann gemacht. Und da ist wieder das Stichwort, ich habe eine halbe Etage im Rathaus freigeräumt, habe gesagt, da arbeiten jetzt die Menschen, die die Jugendarbeitslosigkeit beseitigen. Dann habe ich als Kommune, obwohl das bis dahin nicht im Stellenplan stand, Coaches eingestellt. Als Beschäftigte vom Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf. Dann habe ich Jobcenter gesprochen mit dem Leiter und mit der Leiterin der Arbeitsagentur für Marzahn-Hellersdorf. Dann haben die beide gesagt, finden Sie eine prima Idee, sie stellen jeder auch Mitarbeiter, die die Jugendarbeitslosigkeit gezielt mit uns gemeinsam bekämpfen. Und wir hatten dann ohne einen Kooperationsvertrag, nur weil drei handelnden Personen gesagt haben, sie wollen das, im Rathaus gemeinsame Büros für Menschen aus allen drei Behörden. Und dann haben die angefangen. Und anfangen heißt, wir hatten ja keine Fördermittel. Wir machen ein Coaching. Alle in der 9. Klasse, haben wir gesagt, kriegen ein Coaching. Und dann hat sich herausgestellt, eine Hälfte etwa waren häufig die Abiturienten. Da reichte ein Termin, dann hatten die eine klare Orientierung. Und die anderen haben wir dann quasi im Übergang von Schule in Beruf unterstützt und begleitet. Und nach 2 Jahren hatten wir ein sensationelles Ergebnis, ohne arbeitsmarktliche Fördermittel zu haben. Statt 2400 war die Jugendarbeitslosigkeit dann bei 300. Und das waren häufig Menschen, die im Übergang waren. Die waren halt gerade 3, 4 Wochen dauerte es noch, bis die Ausbildung begann. Oder die waren gerade, wenn ich es so sagen darf, ein paar waren immer schwanger, auch in dem Alter schon, sodass sie gar nicht im Moment tätig werden konnten. Aber von 2400 runter auf 300 war schon fast eine Beseitigung der Jugendarbeitslosigkeit. Und auch da muss ich wieder sagen, nur erstens, weil man die Initiative hatte und eine gute Idee, über Coaching etwas zu bewegen im Menschen und den in Bewegung zu setzen, dass der selbst aktiv wird. Aber wiederum ganz stark und massiv wäre ja überhaupt nicht gegangen, wenn nicht beide Organisationen, Jobcenter und Agentur für Arbeit, das nicht als Wettbewerb gesehen, wenn die das als Wettbewerb gesehen hätten, wäre es nicht gegangen. Wenn die nicht mitgemacht hätten, wäre es nicht gegangen. Die mussten aktiv mitmachen, damit das bei rauskommt. Sonst hättest du gar nicht die Zugänge gehabt, die Datenbanken und die Kontaktierungsmöglichkeiten für die arbeitssuchende oder arbeitslosende Jugendliche. Auch deshalb kann man auch da nochmal sagen, gute Idee haben, Partner finden und dann mit aller Macht versuchen, was Gutes draus zu machen.
Ja, da bist du wirklich Spitzenmeister darin, das zu machen. Und das waren jetzt auch wirklich sehr praxisnahe Beispiele. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, der Podcast ist viel länger geworden, als ich geplant hatte. Wir haben ein bisschen die Zeit gerissen, aber das kommt in letzter Zeit häufiger vor. Ich habe einfach auch so großartige Gäste. Lieber Stefan, gibt es noch irgendwas, was du noch nicht losgeworden bist, was du jetzt noch loswerden kannst?
Eine Sache ist mir nochmal wichtig, weil du völlig richtig sagst, ich bin ja auch ein Mensch der Verwaltung geworden in diesen 10 Jahren. Meine Erfahrung ist, dass die Beschäftigten öffentlicher Verwaltung sich bewusst für eine Tätigkeit in der öffentlichen Verwaltung entschieden haben, um etwas Gutes für die Gemeinschaft und Gesellschaft zu tun. Bewusst sind die nicht in ein Industrieunternehmen gegangen, um jedes Jahr mehr Toilettenpapier zu produzieren, sondern die sind bewusst in die Verwaltung gegangen, um sagen zu können, ich kann einen kleinen Beitrag leisten, wenn ich kundenorientiert und bürgerorientiert arbeiten, um den Bürgerinnen und Bürger das Leben leichter zu machen. Und meine Schätzung ist, mindestens 80% der Kolleginnen und Kollegen in der öffentlichen Verwaltung haben diese Grundeinstellung. Und deshalb wollte ich an der Stelle nochmal als Würdigung unbedingt loswerden, weil man ja so selten als Beschäftigter der Verwaltung ein Lob kriegt und immer in der Kritik steht.
Ganz genau so ist es. Wir sind im Herzen alles Aktivisten, aber haben uns selber so ein bisschen in unseren ganzen Regularien verfangen. Das passiert nicht nur uns so, das merke ich auch in der Wirtschaft ist es so. Ich glaube, das ganze Land hat sich in den Regularien verfangen. Und jetzt dürfen wir alle da wieder rauskrabbeln aus diesem Rabbit Hole. Und dafür müssen wir alle aktivieren. Das ist nicht nur ein Job von Politikern, das ist nicht nur ein Job von Verwaltung, das ist auch ein Job von der Wirtschaft und alle zusammen an einem Strang. Und du bist ein gutes Beispiel dafür, dass man in einem Leben alle Perspektiven einnehmen kann und das Beste miteinander verbindet. Und wenn man nicht die Möglichkeiten hat, alles so mit dir so zu verbinden, dann kann man dich einfach mal anschreiben und etwas von deiner Weisheit und von deiner, ja, von deiner Güte, von deiner Herzensgüte und von deiner Zeit haben. Und ich danke dir vielmals für dieses wunderbare Gespräch und ich freue mich auf alles, was wir noch gemeinsam anstellen. Wir haben ja auch schon ganz viele Pläne zusammen. Davon werdet ihr dann ein andermal hören. Vielen Dank, lieber Stefan.
Ich bin sehr gefreut über die Gelegenheit, mit dir zu sprechen und auszutauschen über Verwaltung, Unternehmen und die jeweils dort Beschäftigten.
Sehr gerne und vergesst nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Wir müssen ein bisschen Werbung für uns machen. Also mindestens 5 Sterne. Ich glaube, es geht, mehr geht nicht. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Und das war es bei Let's Start: Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's Start. Viel Spaß bei der Umsetzung.